Frank Dietschreit nickt auch, er ist jetzt bei mir, weil wir jetzt reden wollen über das neue Buch von Yasmina Reza. Die französische Schriftstellerin, Regisseurin und Schauspielerin wurde ja so mit Stücken wie Kunst oder Dreimal Leben, Der Gott des Gemenzels berühmt und zur meistgespielten zeitgenössischen Theaterautorin. Und ihre Romane und Erzählungen, Glücklich, die Glücklichen oder Babylon, ja, da hat Millionen Menschen haben diese Bücher gelesen. Mal sehen, ob das jetzt auch wieder der Fall ist, Frank. Gerade ist ja ihr neues Buch auf Deutsch erschienen, Die Rückseite des Lebens. Für Radio 3 hast du dir diese Rückseite genauer angesehen, genauer durchgelesen. Auf dem Cover, Frank, wird über das literarische Genre nichts verraten. Deswegen habe ich jetzt einfach nur gesagt, das Buch.
Ist auch gut so.
Ist es ein Roman, eine Sammlung von Erzählungen? Was ist es?
Es sind, ich habe es durchgezählt, es sind 55 kurze Prosastücke, so Skizzen, Versuche immer wieder die Kipppunkte des Lebens irgendwie festzuhalten, diesen Augenblick zu erfassen, den wir alle irgendwie kennen, wo plötzlich alles anders wird, wo schlagartig sich das Leben ändert, man weiß eigentlich gar nicht genau warum, wo man vielleicht auch das Leben von jemand anderem zerstört und immer wieder kommen diese Momente vor, wo man nicht weiß, warum jetzt gerade man die Arbeit verliert oder die Ehe zerbricht oder warum man aus der Gesellschaft ausgespuckt wird oder zumindest das Gefühl hat, dass man das wird. Und immer wieder diese Augenblicke, wo Menschen alle Regeln brechen, wo sie jeden moralischen Kompass verlieren und wo sie sich selbst vollkommen fremd werden. 55 kleine Prosastücke.
Und wie kommt Yasmina Reza diesen ja teils dramatischen Kippmomenten des Lebens auf die Spur?
Also sind wirklich dramatisch meistens. Und das sind auch auf zwei ganz verschiedene Weisen macht sie das. Und ich hatte so meine Probleme damit, ich verstehe es manchmal nicht, wie das zusammenpasst. Also es sind zum einen, ungefähr die Hälfte dieser 55 Beiträge, sind so Momente ihres eigenen Lebens, melancholische Stimmung, Erinnerungen an alte Bekannte, an Freunde, an Kollegen. Sie guckt sich alte Fotos an und merkt manchmal, ihr eigenes Leben ist ihr ganz fremd und sie weiß gar nicht, wie sie da hingekommen ist. Und dann, und das ist, die sind immer etwas länger, diese Prosastücke, wie so ein Film dagegen geschnitten, wo Szenen sozusagen, die gar nicht zueinander passen, gibt es so Beobachtungen, die sie macht, wenn sie Land auf, Land ab in französischen Gerichtssälen sich herumtummelt. Sie beobachtet Strafprozesse und schaut, was die Zeugen da eigentlich so aussagen, warum Menschen plötzlich, die ein ganz normales Leben geführt haben, plötzlich im wahrsten Sinne zu Monstern werden und Wahnvorstellungen aufsitzen und dann eben vor Gericht erscheinen und das alles gar nicht erklären können.
Es hört sich total spannend an. Was erlebt denn Reza als Beobachterin von Strafprozessen? Du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass das,
Die sitzt da und schaut den Leuten wirklich ins Gesicht. Was haben die für eine Gestik, was haben die für eine Mimik, wenn die in dieser Box sitzen und da irgendwelche Aussagen machen sollen zu ihrem Vergehen, zu ihrem Mord, was auch immer sie getan haben. Sie schaut sich an, wie die gekleidet sind, wie sie sich auch verkleiden, wie sie sozusagen sich vor Scham manchmal winden oder wie sie so das Unschuldslamm spielen. Sie sieht Menschen, die von Neid und Gier plötzlich zerfressen regelrecht sind und sich nicht anerkannt fühlen von der Gesellschaft, sich nicht verstanden fühlen und dann plötzlich irgendwie austicken. Und sie fragt sich immer wieder in diesen kleinen Geschichten, was ist das, dass aus normalen Menschen plötzlich, was treibt die in den Wahnsinn? Wie wird aus einer fürsorglichen Mutter, das ist so ein Fall, den sie da beobachtet, plötzlich eine Mörderin? Warum bringt ihre Kinder um? Oder was bringt ein Mann dazu, die Familie des Schwagers wirklich komplett umzubringen und die Leiche zu zerstückeln und zu vergraben? Oder warum zeigt eine Frau einen Mann der Vergewaltigung an, und das ist wahrscheinlich wirklich auch passiert, und schreibt ihm trotzdem hinterher Liebesbriefe? Völlig unverständlich. Oder warum wird aus einer Tochter von Einwanderern, die ja dieses Erlebnis der Demütigung selbst erlebt hat, dann plötzlich, warum wird die selbst Rassistin und greift Migranten mit einem Messer an? Also das sind immer so schicksalhafte, scheinbar ausweglose Geschehen, die sie ja versucht, kollagiert mit so Dialogfetzen aus dem Prozess, aus den Akten auch, und dann, das sind aber keine Gerichtsreportagen, so im klassischen Sinne. Sie will auch gar nicht alles verstehen. Sie will auch keine Schuldzuweisung machen und das Ganze aufdröseln. Sie will einfach nur mit so einer gewissen lamoyanten Melancholie versuchen, warum diese Menschen dieses vielleicht, wie sie dahin gekommen sind, an diesem Punkt, wo sie nicht mehr weiter wissen. Warum macht eine vom Leben scheinbar überforderte Frau? Warum greift die eines Abends zum Gewehr und erschießt ihren Mann und schleppt dann diese Leiche über Wochen immer wieder in neue Verstecke? Wird dann irgendwann wird die Leiche gefunden und jetzt soll sie vor Gericht erklären, wie das eigentlich alles passiert ist und warum sie immer glaubt, auf der dunklen Rückseite des Lebens zu stehen.
Ich kann total verstehen, dass man darauf antworten, dass man sich diese Frage stellt, warum. Findet sie denn auch Antworten oder sammelt sie nur?
Sie sammelt und dann kommt diese, immer dazwischen geschnitten, kommen dann diese privaten Momente. Mhm. Und man fragt sich, was hat das jetzt damit zu tun? Sie erinnert sich dann zum Beispiel, und das sind aber fast immer Erinnerungen an Tote, also zum Beispiel an Imre Kertész erinnert sie sich, den sie kurz vor seinem Tod noch kennengelernt hat und angefreundet hat. Und sie führten immer so ganz seltsam skurrile Telefonate miteinander. Warum seltsam? Weil die konnten sich eigentlich gar nicht verstehen, haben aber viel Spaß miteinander gehabt. Denn er sprach nur Ungarisch und Deutsch und das sind Sprachen, die sie überhaupt nicht beherrscht. Aber sie konnten sich verstehen. Oder sie erinnert sich dann so an Luc Bondy, der viele ihrer Stücke auch aufgeführt hat, uraufgeführt hat auch. Und mit dem sich immer heftig gestritten hat und dann auch wieder sehr versöhnt hat, weil sie dann eines gemeinsam, eine tiefe Melancholie dem Leben gegenüber. Und dann, das hat mich ja fast noch am meisten berührt, sie erinnert sich daran und denkt an Bruno Ganz, den sie immer mal wieder in Venedig getroffen hat. Die haben beide eine Wohnung in Venedig. Er hatte, sie hat die immer noch. Und den sie manchmal so auch zufällig in den Gassen irgendwo getroffen hat. Und einmal denkt sie daran, da hat sie ihn beobachtet. Von Weitem, da sitzt er so auf irgendeinem Platz, ganz allein, guckt so ins Leere, ganz melancholisch. Und sie fragt sich jetzt beim Schreiben, ob er vielleicht da schon wusste, dass er wenige Tage später sterben wird. Und das wirkt auf mich so diese ganzen, vor allem diese privaten Notizen, die fast noch anrührender als diese schicksalhaften Stücke aus dem Strafprozess. Jasmina Reza ist ja Jüdin und deshalb dachte ich so, das ist wie so ein Kaddisch für die Toten. Also wie so Gebete, wo man sich nochmal an die Menschen erinnert und Gott predigt und die Schönheit des Lebens auch irgendwie. Das Ganze irgendwie ist wie so ein Oratorium der Schicksalhaftigkeit. Unheimlich traurig das Buch, aber irgendwie auch unheimlich schön.
Auf jeden Fall würdest du es durchaus empfehlen?
Ich würde es sehr gerne zum Lesen empfehlen, obwohl ich davor warne. Man bekommt nicht die beste Laune beim Lesen, wirklich nicht. Aber es ist so spannend und so anrührend und gibt einem so viele Dinge zum Nachdenken mit über das Leben, das so schnell aus der Fassung kommen kann und dass man sich daran machen muss, auch die schönen Dinge des Lebens manchmal sich an die zu erinnern, denn sie gehen wirklich schnell vorbei.
Danke, Frank Dietschreit. Ja, Jasmina Reza, die Rückseite des Lebens. Wenn Sie jetzt auch unbedingt das Buch lesen wollen, es ist erschienen auf Deutsch, übersetzt von Claudia Hamm im Karl-Hanser-Verlag. Ungefähr 24 Euro, satte 200 Seiten. Vielen Dank, Frank Dietschreit.